Ich hoffe, ihr könnt noch und seid noch gut dabei. Die Navy SEALs sind eine der härtesten und stärksten Spezialeinheiten der Welt. Eine Organisation, die die schwersten Geheimmissionen zu Land und auch zu Wasser vollziehen und umsetzen. Für diese Organisation gibt es ein ganz spezielles Ausbildungsprogramm. Und dieses Ausbildungsprogramm mündet in der sogenannten Hell Week. Da wird in einer Woche haben die unterschiedlichste Herausforderungen, die sie meistern müssen. Sie müssen unter anderem in voller Montur eine ganze Nacht durchschwimmen im Meer bei Kälte. Und dann stellen die sich mit voller Ausrüstung in die Brandung des Meeres, müssen einmal Flut und Ebbe in voller Ausrüstung überstehen und dürfen nicht fallen. Und es hängt immer eine Glocke da. Wenn sie hingehen und an dieser Glocke läuten, sagen sie, ich bin weg. Und wenn sie das alles gemacht haben, dürfen sie sich ein bisschen ausruhen, was essen, und dann kriegen sie einen Baumstamm, und zwar die ganze Truppe. Und müssen diesen Baumstamm miteinander tragen, halten. Hier machen die gerade Sit-ups mit dem Baumstamm. Und dann, die Armee hat sich mal Gedanken gemacht, hat gesagt, was sind das eigentlich für Leute, die so einer Spezialeinheit dazustoßen? Ich würde sagen Masochisten, also wer sowas macht, der muss Schmerz und Leid wirklich mögen. Aber sie haben herausgefunden, dass nicht die stärksten Leute in dieser Spezialeinheit bleiben. Nicht die intelligentesten. Nicht die größten. Das macht mir sehr viel Hoffnung. Nicht die kleinsten. Sondern diejenigen, die Durchhaltevermögen haben und besonders verantwortungsbewusst sind. Verantwortungsbewusst für sich, aber auch verantwortungsbewusst für ihr Team. Gerade diese Aufgabe. Viele Sportler schaffen es zu schwimmen. Viele Sportler schaffen es, in der Brandung zu stehen, den Schmerz, die Kälte auszuhalten. Aber der Baumstamm, das ist oft so der große Killer. Weil, wenn ich dort die Verantwortung nicht nachkomme, müssen die, die um mich herum sind, viel mehr tragen. Das ganze Team leidet, wenn einer sich plötzlich zurücklehnt und nicht mehr mit voller Kraft mitträgt. Verantwortung im Angesicht von unglaublichen Herausforderungen. Und im Glauben ist es ähnlich. Wir stehen in einer Zeit, in der wir vor vielen Krisen, Herausforderungen kämpfen, stehen und fragen uns, wie können wir in dieser komplexen Welt überleben? Was brauchen wir dafür? Und die Bibel macht uns da an einer Stelle sehr viel Mut und zeigt uns, was wichtig ist, nämlich Verantwortung. Ein verantwortlicher Glaube. Ein Glaube, der aus der Verantwortung lebt. Und vielleicht fragt ihr euch, was ist denn verantwortlicher Glaube? Das wird die erste Frage sein, der wir uns in der Predigt widmen. Und nachdem wir diese Frage geklärt haben, klären wir, wie kann ich denn verantwortlich Glauben leben? Wie kann ich denn da weiter wachsen, um Verantwortung nicht nur für mich, sondern auch für das Leben anderer zu übernehmen? Denn genauso wie es auch beim Glauben, wie bei den Navy SEALs, ist es auch im Glauben. Wenn wir unsere Verantwortung nicht wahrnehmen, leiden nicht nur wir darunter, sondern auch die Leute, die mit uns diesen Baumstamm tragen. Denn sie müssen dann plötzlich mehr Last auf sich nehmen, weil wir unseren Teil nicht tragen. Und Paulus schreibt einen Teil als Ermutigung, Erinnerung und Ermahnung an die Gemeinde in Ephesus. In Epheser 5, die Verse 15 bis 20, die wir uns jetzt miteinander anschauen. Der Text wird hier vorne angezeigt. Ihr könnt ihn aber auch gerne in euren eigenen Bibeln nachlesen. Dort schreibt Paulus, achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht voller Dummheit, sondern voller Weisheit. Macht das Beste aus eurer Zeit, gerade weil es schlimme Tage sind. Und aus diesem Grund sollt ihr nicht unverständig sein, sondern begreifen, was der Wille des Herrn ist. Betrinkt euch nicht mit Wein, denn das macht euch zügellos. Lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Tragt euch gegenseitig Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder vor. Singt für den Herrn und preist ihn aus vollem Herzen. Dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit und für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Was ist verantwortlicher Glaube? Wer aufmerksam mitgelesen hat, hat das Wort Verantwortung gar nicht in diesem Abschnitt gefunden. Aber worüber Paulus hier spricht, ist ein Glaube, der lebt, der praktisch seine Entfaltung findet. Denn wir befinden uns in einem Teil des Briefes von Paulus, nachdem er eine 3 Kapitel lang aufgezählt hat, was Gott gemacht hat, was Glaube überhaupt bedeutet. Und wenn du neu bist, wenn du ein Gast bist und mit Gemeinde eigentlich nicht so viel zu tun hast, empfehle ich dir mal, Epheser 1 bis 3 zu lesen. Tolle Kapitel. Also der Epheserbrief ist eigentlich mein Lieblingsbrief. Voll mit dem, wie Gott Menschen sieht und wofür er seinen Sohn Jesus gegeben hat. Das sind die ersten 3 Kapitel. Und dann kommt so ein Übergang ins Praktische. Und dann entfaltet Paulus zuerst mal, was es bedeutet, in dieser Gemeinschaft zu leben, welche Gaben Gott uns gegeben hat und wie wir dadurch die Gemeinschaft bereichern, wie wir eigentlich verändert worden sind durch Jesus, nicht mehr Kinder der Dunkelheit sind, sondern Kinder des Lichts sind. Und dann mündet es in diesen Abschnitt hinein, bevor es ganz praktisch wird, bevor Paulus wirklich praktisch wird und sagt, was heißt das denn ganz konkret für eure Beziehung, dass ihr Glauben lebt? Was heißt es denn für Mann und Frau, dass ihr jetzt Christen seid? Was heißt es denn für dich als Vater oder als Mutter, dass du jetzt zu Christus gehörst, dass du nicht mehr ein Kind der Dunkelheit bist? Und bevor Paulus in diese ganz starke Konkretion hineingeht, kommt dieser Abschnitt, der wie ein Türöffner dient und uns im Grunde Werte mitgibt, die Grundlage legen, um das Praktische auszuleben. Und Paulus fängt mit einer Ermahnung an, die wichtig ist. Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Er macht deutlich, wer im Glauben unterwegs ist, wer glaubt, wer Christ ist, der muss sorgfältig sein Leben führen. Es geht nicht so, dass ich mein Leben einfach so in den Tag hineinlebe, denn wenn ich mit Christus unterwegs bin, muss ich es sorgfältig führen. Ich muss es bedacht führen. Und dann nimmt Paulus einen sehr krassen Kontrast. Er sagt, lebt euer Leben nicht voller Dummheit, so übersetzt es die Basisbibel. Und sie überspitzt das, was Paulus hier sagt, sehr bewusst. Elberfelder sagt unweise. Aber wenn man in den Text reinschaut, verwendet Paulus hier die stärkste Verneinung, die im Griechischen möglich ist. Und paart es mit dem Wort nachher als Kontrastweisheit. Also seid nicht so unweise, also so absolut unweise. Da trifft es das Wort dumm. Dumm ist nicht nur eine Sache der Intelligenz. Dummheit können auch die intelligentesten Leute begehen. Es geht hier darum, ein Leben zu führen, das nicht weit blickt, das nur auf das eigene schaut und dadurch die Weisheit zu verlieren. Paulus sagt den Leuten in Epheser und auch uns, lebt weise. Denn die Weisheit ist der Anfang und die Grundlage für ein verantwortungsvolles Leben. Ohne Weisheit, und ich erkläre gleich, was ich unter Weisheit verstehe oder was die Schrift unter Weisheit versteht. Weisheit beginnt mit Wissen, aber Weisheit ist mehr als Wissen. Weisheit legt aber die Grundlage für die Verantwortung. Weisheit beginnt mit Wissen. Wissen um die großen Wahrheiten. Wer bin ich? Wer ist Gott? Aber Weisheit bleibt nicht beim Wissen stehen. Weisheit überträgt dieses Wissen in die aktuellen Situationen, in das Leben hinein. Und genau dazu ermutigt Paulus die Gemeinde. Er sagt nämlich, macht das Beste aus eurer Zeit. Weise zu leben bedeutet, ich mache das Beste aus der Zeit, gerade weil es schlimme Tage sind. Aus diesem Grund sollt ihr nicht unverständlich sein, sondern begreifen, was der Wille des Herrn ist. Weisheit entspringt aus einer Erkenntnis, aus einem Begreifen, was der Wille des Herrn ist. Weisheit ist eine Anwendung des Wissens auf aktuelle Situationen und auf das, was Gott will. Wir ersetzen manchmal Weisheit mit Wissen. Ein Mensch kann unglaublich schlau wirken, wenn er einfach nur Fakten abspult. Aber ein Mensch wirkt nicht weise, wenn seine Handlungen dem widersprechen, was er weiß. Weisheit ist eine ins Leben gebrachte Erkenntnis dessen, was Gott will. Das heißt nicht, dass man perfekt ist, aber dass man um mehr weiß als einfach nur die richtigen Fakten. Und genau darüber spricht hier Paulus. Und er macht deutlich, weil es schlechte Tage sind. Also nicht, oh, weil es schlechte Tage sind, Leute, ihr könnt sowieso nichts dran machen. Zieht euch zurück, wartet, bis Jesus wiederkommt. Nee, weil es so schlimm ist. Leute, ihr habt es nötig, weise zu leben. Gerade weil es so schlimm ist, müsst ihr Verantwortung, müsst ihr ein Leben führen, das voll mit dieser Weisheit ist, in dem Gottes Wille geschieht. Es ist notwendig, weil die Tage so schlimm sind, dass wir anfangen, verantwortungsvoll zu leben. Dass Glaube nicht nur ein Abspulen von frommen Antworten, von einem Leben nach Schema F. Ja, wenn du Christ bist, musst du das, das und das und das machen. Du kommst zum Gottesdienst, du liest Bibel, lässt dich taufen, wirst Gemeindemitglied, arbeitest mit, gibst deinen Zehnten und dann ist so ein Schema F. Paulus spricht hier darüber, dass Weisheit ein Beziehungsgeschehen ist. Weisheit entsteht, das sagt uns schon die Sprüche, aus der Furcht vor dem Herrn. Aus der Erkenntnis, da ist ein Gott, da ist eine Autorität. Da ist jemand, mit dem ich in Beziehung trete. Da ist ein Fragen nach dem, was Gott will. Wissen kann ganz anonym geschehen. Ich kann ganz viel über Wale wissen. Ich bin noch nie einem Wal begegnet. Ich habe noch nie mit einem Wal gesprochen. Noch nie. Aber ich weiß viel über die. Aber worüber Paulus hier spricht, ist etwas, was aus einer Begegnung, den Willen des Herrn begreifen, setzt eine Beziehung voraus, setzt eine innere Verbundenheit aus. Und wenn du vielleicht Glauben als etwas verstanden hast oder immer gedacht hast, ja, Glaube, das ist, wenn ich in die Gemeinde gehe, dann greift das zu kurz. In der Gemeinde und in der Gemeinschaft soll eigentlich das Ziel geschehen, dass du von Gott hörst und dass du ihm begegnest, dass du seinen Willen für dich und für dein Leben erfährst. Den Kontrast zwischen Wissen und Weisheit sehen wir sehr viel im Neuen Testament. Zugespitzt, gerade bei den Frommen, die Jesus kritisiert, bei den Pharisäern und Schriftgelehrten. Das Ding ist, Jesus kritisiert nie ihr Wissen. Im Gegenteil. Und auch ihre Taten. Nicht ihre Taten und nicht das, was sie sagen, kritisiert. Matthäus 23. Tut, was sie euch sagen. Sagte seinen Jüngern. Tut, was die Pharisäer euch sagen. Aber seid nicht so. Weisheit ist nicht nur das Richtige zu tun, sondern das Richtige aus der richtigen Haltung und aus der richtigen Motivation zu tun. Und genau da war das Problem bei den Pharisäern. Sie haben das Richtige getan, aber aus den falschen Motiven. Und genau da legt Jesus den Finger in die Wunde und macht deutlich, sie binden schwere Lasten zusammen, die kaum zu tragen sind. Die legen sie den Menschen auf die Schultern, aber sie selbst wollen keinen Finger krumm machen, um sie zu tragen. Alles, was sie tun, machen sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Sie tragen besonders breite Gebetsriemen und besonders lange Quasten. Das waren schöne Sachen, die sie Leute getragen haben. Und dann sagten die, boah, ist der fromm. Lange Gebetsriemen, boah, da muss echt viel. Und Jesus sagt, boah, das machen die nur, damit sie gesehen werden. Und an anderer Stelle enttarnt Jesus diese Doppelmoral, wo jemand sagt, Jesus, wie soll ich denn mit dem geben, was ich an finanziellen Mitteln abgebe? Was ist mit dem Opfer für den Tempel? Und Jesus sagt, hey, wenn du das Opfer für den Tempel gibst, dann gib es. Aber die Pharisäer haben eine Zwischenlösung gefunden. Die haben gesagt, oh, wir brauchen Kohle. Also, ihr könnt gerne uns das Geld geben. Dafür seid ihr befreit von der Fürsorge für eure Eltern. Wenn ihr das Geld dem Tempel opfert, dann müsst ihr eure Eltern nicht mehr versorgen. Also haben die Leute das ausgerufen, haben es dem Tempel gegeben. Aber wie es den Eltern ging, das war dem plötzlich egal. Und wo Jesus genau da reingeht und sagt, Leute, nicht so. Nicht so. Das ist kein verantwortungsvoller Glaube. Das ist Heuchelei. Das ist etwas Richtiges zu tun, aber aus der falschen Motivation. Das ist etwas zu tun, um Ansehen zu kriegen. Und hier möchte ich kurz einhaken. Wie ist es denn um deinen Glauben bestellt? Was ist denn deine Motivation für das richtige Handeln? Ist es ein Streben nach dem Willen Gottes? Oder tust du manchmal einfach das Richtige, weil es das Richtige ist? Und versteht mich nicht falsch, ich will nicht das Richtige, dass ihr damit aufhört. Ich möchte, und das ist auch das, was Paulus hier möchte, das Richtige aus den richtigen Gründen tun. Nehmen wir mal Bibellesen. Ich bin damit aufgewachsen, als ich Christ wurde. Johann, du musst Bibel lesen. Also habe ich Bibel gelesen, klar, gehört ja dazu. Ich habe gemacht, was mir gesagt wurde. Und irgendwann las ich und ich dachte, boah, und hatte irgendwie keine Lust mehr. Aber ich wusste, dass mein Opa und mein Onkel mich fragen werden, hast du Bibel gelesen? Und damit ich dann nicht Nein sage, habe ich Bibel gelesen. Kann man machen. Aber wenn das die Grundhaltung wird, wird das gefährlich. Weil dann lese ich die Bibel für andere, dann lese ich sie nicht mehr für mich. Dann wird die Schrift plötzlich zu etwas, was fern von mir ist. Das hat nichts mit Verantwortung zu tun. Bis ich dann begriffen habe, ich lese die Schrift, ich bete, damit ich in Kontakt mit diesem lebendigen Gott komme. Weil die Tage so schlimm sind, ich brauche diese Nahrung. Das ist es, Verantwortung zu übernehmen. Denn irgendwann wurde mir deutlich, am Ende meiner Tage wird Gott mich nicht fragen, du, Johann, was hat dein Onkel nochmal über dich gesagt oder dein Opa? Sondern Gott wird mich fragen, du, Johann, warum hast du nochmal die Bibel gelesen? Und da dieses Wort Verantwortung. Bist du bereit, vor Gott Antwort zu geben über deine Motivation? Und halten deine Argumente. Vielleicht arbeitest du mit. Was mich sehr freuen würde, ich bin dankbar für jeden Mitarbeiter in der Technik, jeden, der diesen Gottesdienst möglich macht, jeden, der sich in der Bivokovo echt viel Kraft und Zeit hat abringen lassen. Ich habe meine Frau immer wieder gesehen und andere Mitarbeiter, so am Ende des Tages, wenn ich aus dem Büro ging, habe ich gedacht, puh, der Akku sieht ziemlich leer aus. Danke für euren Einsatz. Wenn eure Kraftquelle bei der Mitarbeit aber die Bestätigung anderer ist, eine Pflichterfüllung, es muss ja gemacht werden, es ist ja sonst keiner da. Es macht ja sonst keiner. Es muss gemacht werden. Die Aufgabe muss ja erledigt werden. Wenn das die Kraftquelle ist, dann kann es sein, dass der Brunnen für diese Kraftquelle schnell aufgebraucht ist und daraus Bitterkeit entsteht. Bitterkeit gegenüber den Menschen, die dir nicht die Anerkennung geben, nach der du dich sehnst. Die vielleicht dich nicht als Person sehen, sondern nur deine Arbeit. Wenn das deine Motivation ist, dann wirst du irgendwann leer laufen und kaputt gehen. Und Jesus wird dich nicht fragen, was haben die anderen über dich gesagt? Du wirst für deine Motivation Antwort geben müssen. Wie ich mit dir umgegangen bin, dafür werde ich Rechenschaft abgeben müssen. Aber die Antwort, die du geben musst, ist, aus welchen Gründen hast du mitgearbeitet? Und jetzt dekliniere das mal durch. Wie redest du über den Glauben? Was ist, wenn du jemanden siehst, der vielleicht auch Sünde gemacht hat aus der Gemeinde, einen Fehler gemacht hat? Sprichst du einfach nur den Fehler an, damit, ja, muss ja mal gesagt werden. Der frommste Spruch muss ja mal gesagt werden. Man muss das ja doch mal sagen dürfen. Aus welcher Motivation machst du das? Wenn du jemanden auf Sünde ansprichst, hat die Sünde dich getroffen? Hat die Folge der Sünde dich mal getroffen? Dich bewegt, was das mit dem Leben eines Menschen macht? Oder kritisierst du sie einfach nur? Verantwortlicher Glaube reflektiert das und fragt nach dem Willen Gottes. Das ist das, was Paulus hier deutlich macht. Und es geht nicht darum, dass ich dir jetzt ein schlechtes Gewissen machen will, sondern ich möchte dich hineinführen in diese Reflexion vor Gott, damit du an dieser Stelle vielleicht die Bereiche, vielleicht einen anderen Bereich, den dir Gott gerade aufs Herz legt, wo du merkst, da ist deine Motivation nicht verantwortungsvoll, sondern vielleicht geprägt von Eigensinn, Trotz, Verbitterung. Vielleicht tust du etwas oder du tust etwas nicht, obwohl du wüsstest, dass es richtig ist. Aber du machst es nicht, weil da hat jemand das und das mal gesagt und deswegen machst du das nicht. Und jetzt überleg mal, wird diese Argumentation vor Gott bestehen bleiben? Reflektiere das, prüfe das, nicht nur in deinem Kopf, sondern im Gebet mit Gott. Denn Weisheit ist nicht etwas, was von oben einfach herunterfällt, sondern es ist ein Prozess, der entsteht. Es ist etwas, was in mir wächst, dass etwas aus der Begegnung und in diesem Komplex mit mir und mit Gott entsteht. Und so führt Paulus in den zweiten Teil dieses Abschnittes hin zu dem Wie. Und er hat drei Aufforderungen, die helfen, dass Weisheit und dieses Ringen um den Willen Gottes, das verantwortungsvolle Glauben, Leben entstehen kann. Und er nimmt drei Aufforderungen und in diesen drei Aufforderungen finden wir die trinitarische Formel. Der Geist, der Herr und der Vater. Und er sagt, betrinkt euch nicht mit Wein, denn das macht zügellos. Lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Das Erste, was man braucht, um in Weisheit und in dem Willen von und in der Erkenntnis vom Willen Gottes zu wachsen, ist, sich vom Geist Gottes füllen zu lassen. Was Paulus hier nicht meint, ist nicht die Taufe mit dem Heiligen Geist. Die findet, denn er geht fest davon aus, dass er zu Christen schreibt, die haben schon längst den Heiligen Geist bekommen. Und wir finden diese Formulierung vom Füllen mit dem Heiligen Geist häufiger, auch im Neuen Testament, im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, wo Geistträger irgendwie neu aufgefüllt wurden, als ob in dem Seelengefäß der Menschen noch Raum ist und der Geist nochmal besonders über die kommt und ihnen Kraft, Weisheit, irgendwas gibt, was sie dazu befähigt, das zu tun, was sie tun. Gott ist plötzlich mehr in Kontrolle als davor. Und dazu fordert Paulus auf. Er sagt, Leute, er verbietet nicht zu trinken. Er sagt, betrinkt euch nicht. Also lasst euch nicht volllaufen mit Alkohol. Denn das hat Konsequenzen. Das ist logisch. Wenn ich viel Wein trinke, hat das viele Folgen. Gerade bei so einem kleinen Menschen wie mir. Das hat schnell Folgen. Und Paulus sagt, hey Leute, das sind nicht die Folgen, die ihr haben wollt. Füllt euch lieber mit dem Heiligen Geist. Und er benutzt dafür ein Bild von einem Gefäß, das aufgefüllt wird. Und Jesus sagt, wenn ich euch meinen Geist gebe, dann in euch entsteht eine Quelle des lebendigen Wassers. Also ein Erfüllen mit dem Heiligen Geist ist eine neue Hinwendung zu Gott. Ein Sagen, Gott, du darfst mit mir machen, was du willst. Du hast die Kontrolle. Du darfst es machen. Und viele von euch haben das wahrscheinlich schon erlebt, ohne dieser Sache den Namen zu geben. Ihr wurdet wahrscheinlich schon mal vom Geist Gottes erfüllt, ohne es zu wissen oder einen Namen zu geben. Vielleicht verbindet ihr damit ein Gefühl. Aber es ist mehr als ein Gefühl. Es ist etwas, was nicht in der Seele, also nicht in dem Sitz der Gefühle geschieht. Es ist etwas, was im Geist geschieht. Da begegnet plötzlich Gottes Geist meinem Geist. Und es ist, als ob ich neu Atem hole und Kraft bekomme, für etwas durchzusetzen. Darüber spricht Paulus. Und er spricht darüber nicht, als ob es eine Ausnahmeerscheinung ist, sondern er sagt, füllt euch, das ist das, was ihr machen müsst. Füllt euch mit dem Geist, gebt dem Geist Raum. Und jetzt ist die Frage an dich. Wie geht es dir damit? Der Geist Gottes ist so die Person der Dreieinigkeit, die oft nicht erwähnt wird oder ersetzt wird durch die Schrift. Ja, ich habe manchmal in einigen Gemeinden habe ich den Eindruck, die Trinität ist nicht Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sondern Gott, Vater, Sohn und die Bibel. Ist nicht schlecht, ist aber nicht die Trinität. Wie geht es dir mit dem Geist? Lässt du dich nicht mit dem Geist füllen, weil du Angst hast, was er mit dir macht? Ich kenne das. Ich bin in einer Gemeinde groß geworden, wo ganz stark davor gewarnt wurde. Bloß nicht. Wer weiß, was dann passiert? Wer weiß, du könntest ja die Kontrolle verlieren. Ich hatte so eine Angst. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, was passiert, wenn Gott plötzlich eingreift und wenn Gott plötzlich wirkt, haben mich ermutigt und mir immer wieder Raum gegeben. Ich habe angefangen, Gott zunächst einmal kleine Bereiche zu geben. Dass ich ihm einen Bereich gegeben habe, gesagt, okay, da darfst du mit mir machen. Womit füllst du dich, wenn es vielleicht nicht der Heilige Geist ist? Es kann sein, dass du einen Deckel drauf machst und sagst, Gott, mir reicht der Heilige Geist, der da ist, und ich kontrolliere das. Das ist immer so die Frage, ob das so klappt. Weil der Geist ist wie ein Wind, er weht, wo er will. Aber wenn ich ihn trübe, wenn ich ihn nicht reinlasse, dann passiert etwas, nämlich nichts. Aber vielleicht sagst du, ach, ich lasse mich mit was anderem füllen. Vielleicht mit Social Media, nicht mit Wein. Wein, damit haben wir ja kein Problem, wir sind ja keine Alkoholiker. Aber wir greifen zu Ersatzdrogen. Unsere Handys, wenn wir sie benutzen, lösen bei Kindern, wurde in Gehirnuntersuchungen ausgewertet, selbe Reaktionen aus wie Kokain, ein Gewinn bei einem Jackpot und ähnliche Sachen. Eine Nachricht, ein Like, eine positive Zustellung. Das sind dieselben Regionen, die bei Drogenkonsum hervorgerufen werden. Das heißt, wenn man in Social Media unterwegs ist, wenn man Serien guckt, dann wird man bombardiert mit so vielen Sachen. Und die Seele fühlt sich kurz leicht und so weiter. Man fühlt sich, man kann sich vielleicht gut ablenken. Aber womit füllt man sich? Vielleicht sagst du, ach, Social Media, Kram für die jungen Leute. Vielleicht ist es Arbeit. Du liebst es, die Bestätigung durch die Arbeit zu bekommen, was geschafft zu kriegen. Dass dir Leute sagen, dass du es gut gemacht hast. Die Anerkennung, die Zuwendung. Womit füllst du dich? Womit wird dein Innerstes gefüllt? Denn das bestimmt, was nachher dabei rauskommt. Das wird deine Taten bestimmen. Vielleicht füllst du dich mit Wissen, aber lässt den Geist nicht dieses Wissen gebrauchen. Das ist einer der Punkte. Und man könnte jetzt noch eine ganze Predigt dazu halten, aber ich habe noch zwei weitere. Tragt euch gegenseitig Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder vor. Singt für den Herrn, also singt für Jesus. Lasst euch füllen mit dem Geist. Singt für Jesus und preist ihn aus vollem Herzen. Anbetung als ein Weg, um Weisheit und Verantwortung in meinem Leben zu steigern. Denn was passiert in Psalmen? Was passiert in Hymnen? Da wird uns die Größe Gottes gezeigt. Dann nehme ich teil an einer Geschichte von Gebeten, die durch die größten Krisen hindurchgegangen sind, über tausende von Jahren alt sind, und plötzlich werden diese Worte zu meinen Worten. Und durch Musik passiert noch etwas anderes. Es durchdringt die Ratio. Und es geht tiefer. Es durchdringt meine Seele. Und plötzlich schaffe ich es durch Musik. Und vielleicht sagt ihr, ja, ich bin nicht der musikalische Typ. Ich bin nicht so der Typ für Musik. Paulus spricht hier nicht über Typen. Er spricht hier über Sachen, die gemacht werden. Und dann kommt das Wort geistliche Lieder. Und das ist wieder was ganz Spezielles, denn dort steht wortwörtlich geistgewirkte Lieder. Da ist dasselbe Wort, was in Timotheus verwendet wird für, denn die Schrift ist geistgewirkt. Dasselbe Wort, also ein inspiriertes Lied, ein Lied, das plötzlich aus dem Geist hervorkommt und plötzlich zur Sprache kommt. Ich habe das schon mal erlebt, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Ich war in einem Lobpreisteil, eine kleine Gruppe mit Freunden, und plötzlich fing einer an zu sprechen. Ich denke, den Text kenne ich gerade nicht, den er singt. Aber er sprach und sprach ein Lob aus, was Gott ihm gerade aufs Herz gelegt hat. Es passte zur Melodie, das passte alles super. Und plötzlich merkte ich, wie mich diese Worte trafen. Das waren von Gott gewirkte Lieder, die mich ganz tief, nicht nur im Gefühl, ich dachte nicht nur, oh cool, hier passiert was Schönes, sondern ich dachte, boah, das sind Worte, die mich betreffen, die mich aufbauen, die mich ermutigen. Worüber Paulus hier spricht, ist, er sagt, sucht euch Gemeinschaften, die mehr sind als Wissen aufnehmen, wo ihr miteinander betet, wo ihr miteinander Anteil nehmt an dem, was Gott ist. Lasst euch prägen von dieser Wahrheit. Und zwar nicht nur im Wissen. Psalme, Hymnen, das hat nichts mit Ratio zu tun. Das ist etwas, was einen tief bewegt. Lobpreis und das, was wir hier in der Gemeinde machen, sind nicht nur Programmpunkte. Deswegen zucke ich immer wieder zusammen, wenn hier gesagt wird, wir singen jetzt mal ein Lied. Nein. Also faktisch ist das richtig, aber da passiert doch so viel mehr. Ich mache dieses Lied zu meinem Gebet. Es wird zu einem Gespräch mit Gott. Ich rede mit ihm und bin offen dafür, dass er redet. Hier entsteht Weisheit, weil hier Lieder nicht nur Programmpunkte sind. Nicht nur ein Stilmittel im Gottesdienst für die, ja, eher emotional. Es geht hier nicht um eine Stilfrage. Es geht hier nicht um die neuesten Lobpreislieder oder um Paul Gerhardt-Lieder oder um Luther-Songs oder was auch immer. Es geht hier nicht um die Stilfrage. Es geht darum, wie begegne ich diesen Liedern? Lasse ich sie mich ansprechen, berühren, prägen, verändern? Und Paulus ermutigt die Gemeinde, das miteinander zu machen, damit die Gemeinschaft, die sie haben, mehr ist als einfach Wissen, sondern dass sie teilhaben an der Weisheit der Psalme. Dass unser Gott ein guter Hirte ist. Dass unser Gott nie schläft oder schlummert. Dass unser Gott der Schöpfer ist und wir vergänglich wie Gras. Das macht etwas mit mir, wenn ich das nicht nur verstehe, sondern tief in mich hineinnehme. Und dann kommt das Letzte: Dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit und für alles. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Dankt Gott dem Vater. Danken entspringt aus dem Denken. Die Worte sind sehr nah miteinander verwandt in der deutschen Sprache. Zu Recht. Weil wenn ich gedankenlos lebe, werde ich nicht dankbar sein. Wir leben in einer Generation, und die Millennials sind berühmt dafür, die motzigste Generation aller Zeiten zu sein, obwohl es die beste Generation, was die Voraussetzungen angeht, die es jemals gegeben hat. Es gab noch nie eine Generation im Westen oder irgendwo auf der Welt, die 70 Jahre lang so einen Frieden und einen Wohlstand und diese Ressourcen hatte. Aber wir haben irgendwann angefangen darüber zu denken, als ob das selbstverständlich wäre. Im Danken vergegenwärtige ich mir, vielleicht auch trotz der Einschränkungen, wie Helmut das gesagt hat, in den Einschränkungen, obwohl ich vielleicht nicht so kann, wie ich will, aber ich vergegenwärtige mir, was ich alles kann. Das Gas könnte knapp werden. Könnte. Es fliegen keine Bomben. Die Regale könnten mal keine Nudeln oder Klopapier haben. Es gibt immer noch andere Sachen. Wir haben so viel Grund zu danken. Und dieses Danken führt dazu, dass ich mir vergegenwärtige, wie abhängig ich von diesem Schöpfer bin. Wie sehr ich ihn brauche. Wie mein Glaube eigentlich abhängig ist von ihm, dass ich nicht alles schaffen kann. Dass ich niemals das Böse besiegen kann und auch kein Politiker. Sondern dass da ein Schöpfer ist, der uns versorgt. Das waren jetzt die drei Schritte auf dem Weg zur Weisheit. Erfüllen lassen vom Heiligen Geist, dem Herrn singen und ihn loben und preisen und dadurch Anteil nehmen an dem, wer er ist, und das sich vergegenwärtigen und Gott zu danken. Das sind drei Wege, die wichtig sind. Und die Frage ist, wo hast du Nachholbedarf? Vielleicht hat dich Gott an einer Stelle herausgefordert und angesprochen. Und du sagst, da möchte ich gerne mehr wissen. Ich bin ein Typ, ich fange oft erst bei der Theologie an. Als ich zum Beispiel merkte, dass Gott mich herausfordert, mehr mit dem Heiligen Geist zu machen, habe ich wie ein guter Theologe zunächst einmal Bücher gelesen. Und ein Buch kann ich euch empfehlen, das ist Schwarzbrot. Also wer wirklich Schwarzbrot will, der lese dieses Buch von Christian Heinrich Rust. Für mich die beste deutsche Schrift über den Heiligen Geist. Sehr, sehr viel. Ich würde euch nicht empfehlen, komplett durchzulesen. Das ist wirklich Schwarzbrot. Sondern schaut euch die Themen an, die euch packen. Aber er ist ganz praktisch und es ist jemand, der nicht nur über den Heiligen Geist als ein Gegenstand oder als ein Teil der Theologie spricht, sondern als eine erfahrbare Person. Also wirklich tolle theologische Impulse, die ich nur weiterempfehlen kann, gibt's gleich auf dem Büchertisch. Ich habe es von Esther kurz ausgeliehen. Und das nächste ist, wenn ihr sagt, okay, ich möchte beim Thema Anbetung vielleicht mehr erfahren. Da gibt es ein tolles Buch von Albert Frey, Anbetung in Wahrheit und im Geist. Es gibt auch von Martin Pepper gute Bücher. Auch das Buch ist vom Büchertisch. Nehmt es euch. Vielleicht ist es dein Einstieg, über Wissen anzufangen, Dinge zu empfangen. Das Wichtige ist aber, dass du immer wieder die Bereitschaft Gott gibst und sagst, Gott, mach. Diese Haltung, fülle mich. Diese Haltung, Gott, ich will dich mehr kennenlernen. Ich suche die Gemeinschaft mit Menschen. Suche Gemeinschaft mit Menschen, wo du nicht nur Wissen austauschst, sondern wo du geistliche Gemeinschaft hast. Und danke Gott. Und vielleicht was ganz Praktisches für dich. Für Danken habe ich extra kein Buch empfohlen, weil Danken geht ganz einfach. Nimm dir ein Heftchen und nimm dir jeden Morgen während deines Tees oder deines Kaffees, den du am Morgen hast, die Zeit aufzuschreiben, wofür du dankbar bist. Und mache dasselbe, bevor du schlafen gehst. Denke bewusst drüber nach. Und vielleicht fallen dir am Anfang, und bitte nicht hier so, ja danke, dass es mir gut geht. Das ist manchmal bei meinen Jungs so, ja, ist alles super, Jesus. Da merke ich, ist ein bisschen undifferenziert, Jungs, aber schön, dass es euch gut geht. Geh mal tiefer. Wofür bist du wirklich dankbar? Schau dich mal um. Vielleicht sind es banale Sachen, wie der Thermomix, den du hast. Dass du nicht im Kalten sitzt. Und. Schreibe die Dinge auf und lies sie dir am Ende des Abends nochmal vor. Lese sie Gott vor und sag ihm das. Trainiere diese Haltung ein. Dein Geist muss geformt und gestärkt werden. Und wir wollen jetzt miteinander singen und Ausdruck verleihen dessen, was wir gehört haben. Verantwortlich leben heißt Antwort geben auf das, was wir tun. Und wir singen zum Vater im Himmel, du bist mir heilig. Ein Lied der Hingabe, der Anbetung. Aus der Tiefe meines Herzens steigt ein Loblied auf zu mir. Vielleicht zu dir, nicht zu mir, zu dir. Zu dem Schöpfer aller Himmel. Vielleicht merkst du, du fühlst dich gerade nicht nach Lob. Lass es aufsteigen im Laufe dieses Liedes zum Lob unseres Gottes. Amen.